Aber es ist schön, in meiner Gemeinde zu sein. Und ich leide mit dieser Gemeinde gerne. Und ich sage auch gerade bewusst gerne. Weil es ein Vorrecht ist, wenn man merkt, was zusammenwachsen kann, wenn es schwierig wird. Und was plötzlich an Familie zusammenkommen kann und Nähe geschieht. Das erlebt man nicht in jeder Gemeinde, auch nicht in jedem Beruf, nicht in jeder Familie. Aber ich erlebe hier am Grindel, wie Menschen zusammenkommen, wo es schwierig wird. Und ich genieße natürlich auch die schönen Momente. Und die gibt es hier auch zuhauf. Ihr habt ja entschieden als Gemeinde, ich glaube vor 2-3 Wochen, dass die Predigtreihe im Lukas-Evangelium weitergeht. Und deswegen setze ich mit euch diese Predigtreihe heute fort und das Thema ist Stürme, Dämonen, Tote. Wer ist dieser Jesus, der Macht über sie hat? Kapitel 8 im Lukas-Evangelium von Vers 22 bis zum Schluss. Hab das Buch mal einfach aufgeschlagen, die Bibel, weil ich werde viel erzählen, das sind lange Textabschnitte und ich werde sie nacherzählen und zwischendurch mit euch in den Text hineinschauen. Aber was wichtig ist, ist der Rückblick. Direkt davor haben wir uns zwei Gleichnisse angeschaut. Jesus hat quasi erstmal gelehrt und die Vorarbeit dafür geleistet, was heute drankommt, was danach passiert ist. Er hat von dem Gleichnis vom Seemann gesprochen und dann das Gleichnis vom Licht. Und das erste Gleichnis vom Seemann, das ging nur direkt an die Jünger. Das legte er nur den Jüngern aus. Nur sie sollten es erstmal verstehen, weil es darum ging, um ihren eigenen Boden. Der so von ihnen verantwortungsvoll präpariert, gepflegt werden sollte, dass sie selbst Wurzeln legen konnten, damit sie das behielten, was sie von Jesus bekamen, damit sie an ihm festhielten. Und jetzt beginnt die erste Begebenheit. Direkt danach, an einem anderen Tag, stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot. Nur sein Kreis wieder. Also wie bei dem Gleichnis vom Seemann geht es erstmal nur um die Jünger. Nur die Jünger und Jesus und vielleicht ein Bootsführer. Keine Ahnung, ob der gepaddelt ist oder gesegelt wurde. Das wissen wir nicht genau. Ist beides möglich. Aber die waren da in diesem Boot und hatten ein Ziel. Sie wollten an das andere Ufer. Und es ging los. Und Jesus schlief ein. Und während er da so schlief, zog ein Riesensturm auf. Und er muss so gewaltig gewesen sein, dass Wellen, und das war ein See, dass Wellen über das Boot einfielen, einpreschten. Also, sie bekamen Lebensangst, die Jünger. So große Angst, dass sie nichts anderes wussten, naja, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, als Jesus aufzuwecken. Ja? Ich meine, kann man in so einer Situation nicht schlafen lassen. Das ist Jesus. Wenn einer helfen kann, dann er. Und es ist interessant, wie sie das machen. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, 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 sagen sie. Sie sagen nicht Lehrer, Lehrer. Vorher hat er ja gelehrt. Und sie haben oft Lehrer gesagt. Rabbi. Jetzt Meister, Meister, sowas wie Chef. Wach auf. Wir kommen um. Also sie wussten schon, was passiert. Sie sterben jetzt. Also da war nicht was von helf uns, sondern wir sterben jetzt. Wir kommen um. In diesem Augenblick stand er auf, bedrohte die Wellen und den Wind und es ergab sich eine Riesenstille. Und Jesus fragte danach sie, wo ist euer Glaube? Und jetzt kommt etwas total Verwunderliches, finde ich. Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Anscheinend haben sie noch nicht richtig begriffen, wer dieser Jesus ist. Sie, die Nachfolger, sie, die Jünger, die am engsten an ihm dran waren, fragen sich, wer das ist. Anscheinend haben die Menschen damals getickt wie heute. Wir haben manchmal, oder wir kriegen es oft nicht hin, zwei Welten zusammenzubringen. Die materielle Welt und die geistige Welt. Sie haben viel gesehen, was er machen kann. Sie haben seine Herrschaft anerkannt als Herr der Gemeinde. Aber nicht als Herr des Kosmos. nicht als Herr über die Gewalten. Ihr Blick war viel zu klein. Sie haben ihn als König willkommen geheißen. Aber nicht als Herr, der Macht hat über seine Schöpfung. Diesen Blick hatten sie noch gar nicht. Dieser Blick war ihnen irgendwie verschlossen. Und Jesus stellt diese Frage irgendwie, sie klingt ein wenig vorwurfsvoll. Wo ist euer Glaube? Eben gerade habe ich euch noch berichtet und ihr habt schon vieles miterlebt. Und ihr glaubt wirklich, dass ihr mit mir sterben werdet? Ihr bekommt wirklich Panik in diesem Boot? Ich glaube, dass es uns manchmal ähnlich geht. Lukas schreibt diese Geschichte ja nicht einfach so auf. Als das Lukas-Evangelium das erste Mal vorgelesen wurde in den Gemeinden, war Jesus schon längst im Himmel, nicht mehr da. Weg. Und die Leute hatten das Gefühl, dass Jesus, wenn er weg ist, wie das Alte Testament ganz oft das Wort Schlaf in Verbindung setzt mit Abwesenheit von Gott. Das Gefühl der Abwesenheit von Gott. Dass der Mensch meint, Gott ist nicht da, Gott schläft. Und das kennen viele von uns. Wenn Gebete nicht erhört werden, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir meinen, dass es laufen soll, wenn wir ein Ziel haben, genau darauf zusteuern und dieses Ziel von einem Sturm unterbrochen wird, dann haben wir manchmal das Gefühl, Gott ist nicht da. Da bricht etwas auf unser Leben hinein und vielleicht reagieren wir wie die Jünger und denken, nur weil Gott angeblich schläft, hat er keine Macht. Nur weil er nicht handelt, ist er machtlos. Und Jesus sagt ihnen, glaubt an meine Macht. Ich habe sie. Und jetzt, wenn ich sie einsetze, seht ihr das, aber glaubt auch, wenn ich wieder weg bin an diese Macht. Nicht wie ein Automat, dass das immer passieren muss, aber ihr unterschätzt mich. Ich bin nicht nur euer Herr, euer Lehrer, euer Rabbi, ich bin der Herr dieser Welt. Und diese Geschichten bauen aufeinander auf. Er möchte, dass sie das begreifen und das Gleichnis vom Seemann umsetzen und ihren Boden präparieren für diesen Gott. Aber es geht weiter. Sie kommen dann an das Ufer an. Und direkt am anderen Ufer kommt ihnen ein Mensch entgegen, nackt, sabbernd, bekloppt, verwirrt, besessen. Lukas beschreibt diesen Menschen als besessen. Da ist einer von Dämonen besessen. Der kommt genau auf diese Gruppe zu. Und es wird beschrieben, dass dies auch fremdes Land ist. Das ist die Gegend der Gerasener. Eine Gegend, wo keine Juden leben. Hier kommt Jesus auf fremdes Gebiet. Das Gleichnis vom Licht ist ja das Gleichnis, was anschließt an das Gleichnis vom Seemann und die Jünger auffordert, das, was sie festhalten, Jesus, weiterzugeben. Und zwar nicht irgendwo, auf fremdem Gebiet, nicht zu Hause. Sie sollen den See überqueren und Jesus fährt da nicht unabsichtlich hin. Er fährt bewusst in fremdes Gebiet, um Folgendes zu zeigen. Da kommt dieser Besessene und es ist nun erstaunlich, dass der sich plötzlich, als er Jesus sieht, vor ihm niederwirft und sagt, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Dieser Dämon, dieser Mensch, der von dem Dämon besessen ist, und dieser Dämon erkennt Jesus. In dem Gleichnis vom Licht steht, es bleibt nichts verborgen, es kommt alles ans Licht. Vor allem, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser Anspruch wird plötzlich von einer Macht bekannt, die übernatürlich ist. Eine ganz andere Dimension hat und die Menschen wussten, dass er besessen ist. Er hauste und lebte auf den Grabstätten. Das ist absolut tabu. Jeder Jude, der auf dem Grab, auf dem Friedhof ist, allein wenn er da runtergeht vom Friedhof und sich nicht die Hände wäscht, ist unrein. Und jemand, der da lebt, ist noch mehr als unrein und darf gar nicht in Kontakt mit Menschen kommen. Und dieser Mann kommt auf sie zu, nackt. Und wirft sich nieder und sagt, du bist Christus. Und jeder weiß, dass es nicht der Mann ist, der da spricht, sondern der Geist. Und nun kommt eine Ebene, man könnte meinen, jetzt kommt ein Kampf. Jesus gegen die Dämonen. Aber es kommt nicht auf einen Kampf, spitzt sich nicht auf einen Kampf hinaus, sondern es spitzt sich auf eine, für den Dämon, eine möglichst schmerzlose Kapitulation hin. Er weiß schon, dass er keine Chance hat. Er weiß, wer da vor ihm ist und er weiß, dass er verloren hat. Dass er keine Macht hat, obwohl es sein Gebiet ist. Da herrscht er. Das ist sein Land. Und Lukas ist sich sehr bewusst darüber, dass es Dämonen gibt. Lukas macht deutlich, dass diese Macht existiert, die immer noch Anspruch nicht nur auf die Erde hat, sondern auch auf uns Menschen. Und Lukas sagt, diese Macht, wenn sie plötzlich mit Jesus konfrontiert wird, weiß, dass sie verloren hat. Da kommt kein Kampf. Ich bitte dich, quäle mich nicht. Und Jesus spricht ihn an und fragt ihn nach seinem Namen. Das ist so das Erste, was man macht, wenn man einen Dämon austreibt. Um Macht über einen Dämon zu kriegen, muss man den Namen kennen. Und er sagt Legion. Legion, ich bin nicht einer, wir sind viele. Ähnlich wie die Engel, militärisch organisiert. In Matthäus 26 könnt ihr das nachlesen. Die Legion von Engeln. Legion gegen Legion. Und die eine Seite weiß, dass sie verloren hat. Und bittet dann weiter. Herr, gib mir die Möglichkeit, dass ich in die Säue fahre. Bitte lass mich nicht absteigen. Also er bittet darum, nicht in den Raum der Hölle abzusteigen, in einen Raum, wo sie gefesselt sind, gefangen für eine bestimmte Zeit. Diese Vorstellung ist damals da sehr präsent. Diese Welten, die uns jetzt total nach uns bestimmten Filmen, Herr der Ringe, keine Ahnung, was ihr jetzt so in euren Bildern habt, oder andere Filme, die für uns eigentlich nur Hollywood sind, sind hier total real. Der Dämon hat Angst, gefangen genommen zu sein und zu schmerzen und zu leiden und bittet darum, möglichst schmerzlos zu verlieren und von dem Menschen in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus handelt in diesem Augenblick nur und lässt es zu. Als die Schweine besessen sind von den Dämonen, fallen sie die Klippen runter. Der Mensch ist befreit und das merken sie daran, dass er einfach ruhig ist. Aber nicht nur an der Ruhe des Menschen, sondern sie merken erst anders. Die Geschichte hört hier jetzt noch nicht auf. Plötzlich kommt das ganze Volk, weil das außerhalb der Stadt ist, am Ufer des Sees. Die ganze Stadt kommt angerannt. Und anstatt begeistert zu sein, bekommen sie Panik vor Jesus. Viele sagen, das liegt vielleicht daran, weil die Schweine, die auch ein heidnisches Symbol sind, und das ist sowieso alles heidnische Gegend, es müssten so um die 2000 Schweine gewesen sein, das ist ein wirtschaftlicher Riesenverlust, dass sie sagen, geh mal weg, weil wir jetzt alles verloren haben und du machst uns unsere ganze Wirtschaft kaputt. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass es eher in die Richtung geht, dass sie Angst haben, weil sie gar nicht begreifen, ähnlich wie die Jünger auf dem See, was da passiert, wer dieser Mann ist. Und das Wunder zu Angst führen können. Wunder ohne Evangelium, ohne das, wenn man erkennt, wer Christus ist, führen zu Angst. Und die sollen nicht zu Angst führen. Deswegen geht Jesus selbst. Sie bitten ihn, dass er geht, und er geht. Ist ja komisch. Er kommt kurz auf die andere Seite, auf fremdes Gebiet, und sie bitten ihn zu gehen, und er geht. Jesus zeigt uns, dass er ein Gott ist, der nicht erzwungen da sein will. Der Anspruch beherrscht, er beherrscht, also behauptet zwar Anspruch auf dieses Gebiet, auch auf den Geist, und möchte Menschen auch befreien, aber er lässt sich bitten. Er ist nicht wie der Dämon, den man nicht austreiben kann. Wenn Menschen wollen, dass Jesus gehen soll, dann geht er. Wenn wir Menschen Jesus nahe bringen wollen, dann sind wir manchmal vielleicht wie Kletten und können nicht locker lassen. Manchmal müssen wir auch kapitulieren und Sachen einfach mal stehen lassen. Niemand bedrängen, wenn das nicht will. Nicht jedes Mal in der Bahn über Gott reden, wenn die Leute das gar nicht wollen. Oder jedes Mal im Freundeskreis mit Gott anfangen, wenn sie das Thema Gott bis hier oben voll haben. Es gibt diese Momente, wo Menschen nicht wollen und Jesus akzeptiert es. Er geht. Die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Er geht zum Boot und der Befreite will mit. Er sagt, Jesus, lass mich dir nachfolgen. Was Besseres kann es ja nicht geben. Endlich mal wieder einer mehr, der Jesus nachfolgen will. Und Jesus sagt, nein. Er sagt nicht einfach nur nein, sondern er sagt, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Jetzt kommt ein Punkt, der hoffentlich richtig verstanden wird. Ich bin davon überzeugt, dass nur in der mündigen Trennung von Gott Glauben wachsen kann. Ich habe nicht gesagt, in der Trennung von Gott kann Glauben wachsen. So, aufgepasst. In der mündigen Trennung von Gott, das bedeutet, niemals von Gott getrennt sein, aber Gott belässt diesen ehemals besessenen Menschen nicht einfach als ein Nachläufer in seinem kindlichen Glauben, so nach dem Motto, komm einfach mit, sondern Befreiung und Heilung vollzieht etwas nach sich. Und zwar Verantwortung. Jemand, der befreit ist und der wieder Kraft hat, hat eine Aufgabe. Er kann sich nicht hinter seinem Meister verstecken, sondern er soll wachsen. Er soll selbst Licht sein. Das Gleichnis des Lichts ist immer noch drin. Und das geht natürlich nur in der Verbindung mit Gott. Und deswegen meint die Trennung, die ich gerade meinte, nicht die Trennung von Gott, sondern die mündige Trennung von Gott heißt, ich werde selbstständig, nicht eigenständig. Aber das ist ein Balanceakt. Ihr merkt schon, die Worte sind schwierig zu finden. Aber worum es mir geht, ist mit Gott eigene Wege gehen. Er schickt ihn zurück in seine Heimat. Und dieser Kontext ist jetzt ganz wichtig. Er durfte nicht in der Stadt leben. Er durfte nicht in seiner Familie leben. Das war ihm alles verwehrt, jahrelang. Und Jesus schickt ihn wieder dahin zurück, was ihm verwehrt war. Die Freiheit sollte nicht nur eine körperliche Freiheit sein, sondern sein Leben sollte neu gefüllt werden. Er soll wieder da Kontakte und Leben fassen. Er soll wieder leben. Wenn Gott Menschen befreit, geht es darum, dass er uns Leben schenken will. Du musst dafür nicht nach Timbuktu gehen, nach Südafrika oder sonst noch wo. Du kannst in deiner Familie, in deinem Beruf sein und deinen Glauben leben. Du musst nicht Pastor werden, Evangelist oder Buchevangelist. Wenn Jesus dir Freiheit schenkt, dann schickt er dich in deine Familie, in deine Stadt, in deine Heimat und lässt dich leben. Lässt dich dort Licht sein. Das ist für diese Kultur absolut unverständlich gewesen, weil es ein Vorrecht war, mit dem Rabbi mitzugehen, von dem zu lernen, alles hinter sich zu lassen. Man fragt sich ja manchmal, wie können die Jünger das machen? Das war ein Vorrecht, alle stehen und liegen zu lassen und aufzusteigen und mit dem anderen nichts mehr zu schaffen zu haben. Probleme in der Familie, Probleme mit dem Arbeitgeber oder mit der Selbstständigkeit. Keine Sorgen mehr, der Rabbi sorgt für mich. Nein, Jesus sagt, du hast Verantwortung für dich, deine Familie und deine Stadt. Der Dreiklang spitzt sich jetzt in der nächsten Geschichte. Jesus fährt wieder rüber auf die andere Seite des Sees. Er kommt wieder in sein Gebiet und er wird empfangen von einer riesen Menschenmasse, die ihn schon hat gehen sehen. Viele Juden. Menschen, die ihm nachfolgen und die es gar nicht abwarten können, dass er wieder da ist. Und ihr müsst euch vorstellen, wie die Gemeinde damals das gehört hat, als das vorgelesen wurde. Jesus ist weg, als das vorgelesen wurde. Himmel aufgefahren. Jesus kommt wieder und darauf freuen wir uns. Das ist auch unsere Zeit. Wenn Jesus wiederkommt, das wäre genial. Die freuen sich Und jetzt kommt der Vorsteher der Synagoge zu Jesus. Der Oberchef. Der geistliche Oberguru. Dennis Meyer. Naja, nee, also der Vorsteher jedenfalls. Der Vorsteher der Synagoge. Und er hat ein Riesenproblem. Seine Tochter, 12 Jahre alt, liegt im Sterben. Und er geht zu Jesus und bittet ihn, mitzukommen. Jairus. Und mitten in dieser Diskussion, wo er ihm einfach nur die Information gibt, Jairus gibt Jesus die Information, dass seine Tochter im Sterben liegt, wird plötzlich diese Szene unterbrochen. Und Jesus wundert sich und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, ja, guck mal, wie voll das hier ist. Hier hat dich mindestens fast jeder Zweite berührt. Das ist so eng, hier berührt dich jeder. Aber Jesus lässt nicht locker und will wissen, wer ihn berührt hat. Hier ging eine Kraft von mir aus, sagt er. Wer hat mich berührt? Und die Frau, die ihn berührt hat, merkt, dass etwas ans Licht kommt, dass sie nicht unerkannt bleiben kann, dass sie sich entweder outen soll oder sie geoutet wird von Jesus. Und sie outet sich. Und diese Frau wird beschrieben, dass sie wie die Tochter des Jairus, die 12 Jahre alt ist, sie aber 12 Jahre krank ist, an Blutfluss litt, unrein ist, nicht in der Synagoge sein durfte und nicht dort sein durfte, nicht unter Menschen. Sie ist an einem Ort und hat, glaube ich, Angst, sich zu outen. Weil wenn die Leute mitbekommen, dass sie ihn berührt hat und die Menschen erkennen, dass sie, die Blutfluss hat, unter dieser Gruppe ist, würde da eine Panik ausbrechen. Erstens hat man sich jetzt selbst infiziert. Zweitens, was macht sie überhaupt hier? Die ist verstoßen. Was soll die? Also sie weiß, dass das Outing ein Riesenproblem wird. Ein Riesenproblem. Aber es wird noch etwas berichtet. Sie hat ihre ganze Habe dafür verwendet, zu Ärzten zu gehen und geheilt zu werden. Und es hat nichts gebracht. Diese Frau steht also an einem Punkt, wo sie nicht nur krank ist, sondern pleite, arm und keinen Ausweg mehr sieht. Sie kann nicht geheilt werden und sie sieht den eigenen Tod wie das kleine Mädchen vom Jairus vor Augen. Und der Jairus weiß nun, wie es ist, wenn man jemand aus der eigenen Familie hat, der im Sterben liegt. Er als Vorsteher der Synagoge ist dafür zuständig, dass diese Frau nicht da ist. Und sie kommt ihm nun dazwischen. Er hat die Verantwortung, sie rauszuholen. Er hat die Verantwortung, sie zur Rechenschaft zu ziehen und sie zu steinigen. Er muss vollziehen, was keiner machen will, weil jetzt jeder selbst hat, angesteckt zu sein. Denn jetzt sagt sie, ich habe dich berührt, Meister. Ich habe dich berührt. Sie outet sich. Und wie reagiert Jesus? Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündigte vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte. Sie verkündigte vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte. Sie rechtfertigt sich. Und wie sie sogleich gesund geworden war. Sie rechtfertigt sich nicht nur, sondern sie hat gemerkt, sie ist sofort geheilt geworden. Sie ist frei. Sie ist nicht mehr krank. Sie ist gesund. Aber sie zittert. Sie hat trotzdem Angst vor den Konsequenzen. Und jetzt, wo sie das Leben wieder hat, hat sie Angst davor, es sogleich wieder von Jairus zu verlieren. Zur Rechenschaft gezogen zu werden nach den Regeln der Gemeinde. Jesu Jünger, Lukas, einer im weitesten Sinn einer seiner Jünger, macht deutlich, dass die Synagoge sich unterscheidet von der urchristlichen Gemeinde. Und genau in diesem Punkt. Die Synagoge hat Menschen ausgeschlossen. Und Jesu Reich schließt Menschen ein. Denn Jesus geht gar nicht auf diese Problematik ein. Er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Er sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist ein großer Unterschied. Es ist nicht der Glaube, der die Frau heilt, sondern die Kraft, die von Jesus ausging. Das Berühren. Jesus hat sie geheilt. Nicht ihr Glaube. Nicht das ewige Beten, was wir machen, wenn wir krank sind. Wenn ich nur richtig glaube, dann kann ich ja vielleicht geheilt werden. Nein, Jesus hat sie geheilt. Die Macht Jesu Christi hat sie geheilt. Und er schickt sie in Freiheit. Und jetzt nimmt er Jairus und geht mit ihm nach Hause. Aber in dieser Zwischenzeit kommt ein Knecht von Jairus und sagt ihm, vergiss es, deine Tochter ist gestorben, eben gerade. Du brauchst gar nicht mehr mit Jesus kommen. Die Frau ist immer noch da geheilt und er weiß, was er mit der Frau machen soll. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt wütend ist. Jesus, du hast mich hier aufgehalten. Diese Frau hat mich hier aufgehalten. Die ist jetzt weg. Jetzt muss sie dafür sterben, weil meine Tochter gestorben ist, weil du nicht rechtzeitig da warst. Er hätte zornig sein können, aber Jesus packt ihn in diesem Augenblick und sagt, komm, wir gehen zu dir. Und er sagt, das bringt gar nichts. Komm, wir gehen jetzt zu dir. Die ganze Menge folgt ihm bis zu dem Haus und er lässt nur 5 Leute mit sich da hineingehen. Petrus, Johannes und Jakobus und die Eltern. Alle anderen bleiben draußen. Und Jesus sagt, das Kind schläft nur. Und jetzt passiert etwas Witziges, weil sie ihn verlachten. Denn sie wussten, dass sie gestorben war. Sie lachen Jesus aus. Alle 5. Die Jünger und die Eltern. Das bringt zum Ausdruck, dass sie nicht nur nicht wissen, dass er nicht, falsch formuliert. Sie glauben, dass Jesus Herr der Gemeinde ist, vielleicht auch Herr des Kosmos, aber nicht Herr des Todes. Für ihn ist spätestens auch dort ein Ende. Der Tod, über den verfügt keiner Macht. Und Jesus nimmt das Mädchen bei der Hand und sagt, steh auf. Und das Mädchen steht auf. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er gebot aber ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Das ist das vom Basic-Kurs wieder. Er gebot ihnen, nicht darüber zu sprechen. Ganz anders als dem Mann, der von den Dämonen ausgetrieben wurde, den er zurückschickt in die Stadt, in die Familie und sagt, erzähl das allen. Den sagt er, erzählt das nicht. Sie selbst haben ihn ausgelacht. Erzählt den Leuten, dass sie geschlafen hat. Macht das Wunder klein, weil das Wunder führt nicht zum Glauben. Die Hochspitzung hier ist, dass Jesus hier von nicht nur von einem Glauben redet, sondern man könnte sagen, von dem Glauben. Die Frau, die den Blutfluss hatte, wird hier in diesen 3 Geschichten als einzige hervorgehoben, die Glauben hat. An einem Punkt, wo eigentlich alles unmöglich war, wo es keine Hoffnung mehr gab, hat sie geglaubt, dass Jesus noch kann. Dass Jesus noch weiter kann, Macht hat und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sie hat daran geglaubt. Diese Geschichte macht deutlich und gerade die Brisanz, die Jünger in dem Boot, die Angst hatten um ihr Leben, der Besessene, der sein Leben gar nicht mehr leben konnte und die Tochter, die vorm Sterben lag, die Frau, die schon 12 Jahre krank war und auch kurz vorm Sterben lag. Die Geschichte spitzt sich zu darauf hin, dass gesagt wird, wahrer Glaube beweist sich erst in der Stunde des Todes. Das klingt hart. Wahrer Glaube beweist sich erst in der Stunde des Todes oder dann, wenn es wirklich kritisch wird. Das soll uns gar nicht Angst machen. Nach dem Motto, habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? Wie komme ich dazu? Die Frage, die hier gestellt wird, ist, wer ist dieser Jesus? Es soll weg von mir. Wo stehe ich? Die Frage ist, was glauben wir, wer Jesus ist? Wer ist der, der Macht über Stürme, Dämonen und die Toten hat? Wer ist dieser Jesus? Ist es Gottes Sohn? Ist es, der Macht hat über alle Elemente, über alle Dimensionen und sogar über den Tod? Glaube ich an diesen Jesus? Diese Frage wird uns gestellt. Und die schafft Glauben. Wenn wir uns dieser Frage stellen, wächst Glaube. Wächst dahin, dass wenn wir an diese Momente kommen, wo es hart wird, wo es um Leben und Tod geht, an ihm festhalten. Ihm nicht die Schuld geben oder ihn wegverweisen. Uns nicht abkehren von ihm, sondern uns ihm ergeben. Dranbleiben. Verstehen. Wer ist dieser Jesus? Ich möchte euch ermutigen, euch mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Amen.